Es wurde ja versprochen, dass noch eine Zeit für Fragen ist. Also die Frage war gestellt, kann man auch den Umkehrschluss machen, dass Gott auch zur Hölle erwählt oder bestimmt? Der Umkehrschluss ist naheliegend und der Umkehrschluss ist auch von vielen gemacht worden. Die Bibel sagt es nie, nie. Und wir sollten einfach nie etwas sagen, was die Bibel nicht sagt. Und was die Bibel sagt, ist immer, alles Gute, das an uns ist und wir haben, haben wir alles empfangen. Ist alles uns, alles geschenkt. Alles Böse und alle Folgen davon ist alles von uns selbst gewirkt. Und darum ist die Hölle, die Verdammnis, ist durch den Menschen veranlasst und verdient. Die Hölle ist also ein der gerechte Lohn für unsere Taten. Die Errettung ist unverdiente Gabe von Gottes Gnade. Das müssen wir einfach so auseinanderhalten. Und uns eben davor hüten, einen Schluss zu ziehen, einen Umkehrschluss und dann Dinge zu behaupten, die die Bibel nicht behauptet. Man sagt manchmal im Zusammenhang mit Gottes Souveränität, Gott ist souverän, eben zu erretten und zu verderben. Gott ist souverän, zum Heil vorherzubestimmen. Gott ist auch souverän, zur Hölle vorherzubestimmen. Das ist unglücklich formuliert, abgesehen davon, dass es falsch ist. Die Hölle ist nicht ein Ausdruck von Gottes Souveränität, sondern von Gottes Gerechtigkeit. Menschen kommen in die Hölle, weil Gott gerecht ist. Menschen kommen in den Himmel, weil Gott souverän ist. Weil Gott in seiner Souveränität die Strafe auf einen anderen gelegt hat und solche rettet, die es nicht verdient haben. Also sollten wir Gottes Souveränität mit der Errettung verbinden und die Hölle, die ist ein Ausdruck von Gottes gerechter Vergeltung. Verdient. Ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Souveräne Gnade ist der Grund der Errettung und Gerechtigkeit und gerechte Vergeltung ist der Grund für die Hölle. Wer war zuerst?
Ja.
Aha, ja, gut. Oder war die Schwester zuerst? Ja, gut.
Ja, gibt es denn im Korintherbrief die Stelle mit dem Hure, der dann aus der Gemeinde rausgegangen werden soll?
Ja.
Und hätte der nicht eigentlich von alleine aufhören müssen, weil er doch gar nicht in Sünde verharren kann?
Ah ja, gut. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ja, Gott verwendet ja auch verschiedene Mittel. Also die Frage war, der Hurer von 1. Korinther 5, er muss ja aus der Gemeinde hinausgetan werden, aber wenn er wirklich ein Geretteter war, dann hätte er in der Sünde gar nicht verharren können. Warum war er diese Maßnahme nötig? Gott verwendet ja auch Mittel, um uns zu erhalten und auch Mittel, um Menschen zu retten. Und natürlich ist die Errettung ganz Gottes Werk. Aber es wird keiner gerettet ohne das Evangelium. Und darum müssen wir das Evangelium predigen. Das sind Mittel. Und natürlich wird niemand gerettet, der in der Sünde verharrt, und darum muss er zur Einsicht kommen. Und so kann das eines der Mittel sein, das Gott verwendet, damit jemand, ein Heiliger, der in Sünde lebt, damit er zur Buße und zur Einsicht kommt. Kann das ein Mittel sein, das Gott verwendet, dass er eben zur Einsicht kommt? Und wenn er erst zur Einsicht kommt, in den Augenblicken seines Sterbens.
Wir haben noch einen Nachschlag sozusagen. 1. Korinther 11, 29 bis 32, die beim Abendmahl sich selbst nicht richtig beurteilen und
ja.
Wenn sie sich nicht selbst richtig beurteilen,
ja.
Weil sie von Gott gezüchtigt werden bis dahin, dass sie sterben,
ja.
Damit sie nicht mit der Welt gerichtet
werden. Genau, ja. Ja.
Das heißt für mich dann, sie können eben im Extremfall in der Sünde schon verharren, aber dann werden sie von Gott gerichtet.
Ja.
Ja,
das ist auch eines der Mittel, das Gott verwendet. Und natürlich ist das das Äußerste. Aber Gott hat unter anderem auch das Mahl des Herrn, den Kelch und das Brot auch gegeben zum Selbstgericht. Das ist eines der Mittel, das Gott verwendet, um den Heiligen in der Heiligkeit und Heiligung zu erhalten. Und wenn jemand dieses Mittel eben missbraucht oder verachtet, dann kann es sein, dass Gott ihn sterben lässt, als die äußerste züchtigende Maßnahme des Vaters gegenüber seinem Kind. Aber eben daraus dann solche Schlüsse zu ziehen, in dem Fall kann man ja doch in der Sünde verharren, das ist Missbrauch des Wortes Gottes. Ja. Ja, das ist die Frage, die sich dann einmal stellt. Ja, wenn Gott uns erwählt hat, können wir Gottes Erwählung wie gegenstandslos machen? Oder können wir, wenn wir aus Gott geboren sind, die Wiedergeburt rückgängig machen? Ich habe das dort in diesem Buch so formuliert, eine Geburt kann man nicht rückgängig machen. Also man kann nicht entboren werden, wenn man geboren worden ist. Und wenn Gott uns zum Heil erwählt hat, dann wage ich es einfach nicht, in diesem Punkt dem Wort Gottes zu widersprechen, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, im Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Und dann Vers 30, Römer 8, 30, welche er zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Also er sorgt dann dafür, dass sie dann aus seinem Ruf hören, glauben, gerechtfertigt werden. Auf der anderen Seite lesen wir von Menschen, und dort wird es wiederum deutlich, wenn Menschen verloren gehen, ist es nicht, weil Gott sie nicht zum Heil erwählte, sondern die Begründung wird immer so gegeben, darum, weil sie Gottes guten Rat, Gottes Ratschluss des Heils von sich wiesen. Und zwar heißt das so von den Pharisäern in Lukas Kapitel 7. Lukas Kapitel 7. Verse 29 und 30, das ganze Volk, das zuhört, und die Zöllner rechtfertigten Gott, indem sie mit der Taufe des Johannes getauft worden waren. Die Pharisäer aber und die Gesetzgelehrten machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, indem sie nicht von ihm getauft worden waren. Also Gottes Wille und Gottes Befehl war, dass alle sich taufen lassen, Buße tun, und sie haben diesen Ratschluss Gottes in Bezug auf sich wirkungslos gemacht. Und da sehen wir es wieder. Wenn Menschen verloren gehen, ist es, weil sie selbst Gottes Heil und Gottes Absichten von sich weisen. Ja. Ja. Also, ja, Philipper 2, 13. Wie sollen wir sie verstehen? Also jetzt, Philipper 2. Schlagen wir diese Stelle auf. Philipper 2. Verse 12 und 13. Philipper 2, Verse 12 und 13. Daher, meine Geliebten, gleich wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Versuchen wir einmal hier den Zusammenhang zu verstehen, wer ist angesprochen und wozu werden die Angesprochenen aufgefordert. Also daher, meine Geliebten, es sind, sind Christen in der Gemeinde in Philippi, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, also sind solche, die glaubten und die im Gehorsam lebten. Und jetzt sagt Paulus, sie sollen das nicht nur tun, wenn er bei ihnen ist, sondern vielmehr auch jetzt, wo er abwesend ist, sollen sie ihre eigene Seligkeit, also die Errettung, die Gott an ihnen gewirkt hat, auswirken, ausleben. Also das Leben der Erretteten auch leben mit Furcht und Zittern, da haben wir das wieder. Denn Gott ist es, und hier kommt die Ermutigung, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Gott hat ihnen eine neue Natur gegeben, er wirkt durch seinen Geist, er verwendet auch das Wort, er verwendet auch den Philipperbrief, gerade diesen Brief, den sie lasen, um in den Philippern den Willen Gottes, den Willen zum Guten zu stärken, dass sie dieses Wollen, das Wollen Gottes auch vollbrachten. Also ganz ähnlich wie Jeremia 32, 40, Gott legt seine Furcht in das Herz der Gläubigen, so dass sie ihn fürchten, ihm gehorchen und nicht von ihm abirren. Ja?
Dann kann ja plötzlich ein, ja, wenn du Furcht Gottes in dem Weg, dass du alles vollbringen hast, was Gott dir. Gegen den Willen Gottes können
Ja. Ja, der Mensch kann Gottes Willen natürlich trotzen, ist klar. Wir haben das ja alle getan. Einige während Jahrzehnten oder andere wenigstens während Jahren. Und es gibt Menschen, die tun es ihr ganzes Leben lang, sie trotzen Gottes Willen. Aber gleichzeitig, also hier ist natürlich von Erretteten, von Gläubigen die Rede. Auf die Dauer, und das trifft sich jetzt mit deiner Frage, können sie es und werden sie es nicht tun. Auf die Dauer werden sie es nicht tun. Also solche, die Gott durch seinen Geist wiedergeboren hat, in ihnen wirkt er, gibt Anstöße, stärkt sie, wirkt durch seinen Geist, überführt sie, verwendet Predigten, verwendet Ermunterung, Ermahnung in der Gemeinde, all das, um sie zum Guten zu stärken. Und auf die Dauer wird das jemand, der wiedergeboren ist, nicht tun. Und wenn jemand es doch tut, dann muss man annehmen, dass er gar nicht gerettet ist. Sondern jemand, der, weil er beständig Gott getrotzt hat am Schluss, als ein Verlorener, also als ein Verworfener Gottes endet. Ja, er war noch vorher da. Ja.
Wo es dann heißt, wundert euch nicht, Brüder,
Bitte.
Lesen wir. Wenn die Welt euch hasst, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind. Erste Korinther 15, Vers 1 und 2. Ihr euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid.
Ja, das. Gut. Also 1. Johannes 3, der Vers 15. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder, sein Bruder oder seinen Nächsten hasst. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben in sich bleibend hat. Das ist nun eine Eigenart, also jetzt der deutschen Sprache. Wenn wir auf Deutsch sagen bleiben, dann heißt das vorübergehend fortwährend irgendwo sein. Und wenn man dann sagen nicht bleiben, dann ist das jemand, der eine gewisse Zeit irgendwo ist, aber nicht fortwährend. Nun, das griechische Verb, das hier verwendet wird, ist menäien. Und menäien kann mit bleiben übersetzt werden, aber auch einfach mit wohnen oder mit vorhanden sein. Und wenn man das dann so liest, dann tut sich dieser Satz so dar, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, kein Menschenmörder hat ewiges Leben in sich wohnen. Also es geht einfach um ein Erkennungsmerkmal. Wenn du jemanden siehst, der seinen Bruder hasst, kannst du daraus folgern, in ihm ist kein ewiges Leben. Ja, wirklich. Ja, das Deutschwort bleiben legt eher diese Sicht nahe. Also es ist zwar da, aber nachher verschwindet es. Und das ist eben vom Griechischen her überhaupt nicht dieser Gedanke nicht da, sondern es wird ganz allgemein gesagt, dass in ihm wohnt, wenn man es so übersetzt, in ihm wohnt das ewige Leben nicht, dann ist es...
Das heißt, es ist von der Welt gar nicht da.
Ja, es ist nicht da. Und jetzt wird es offenbar, dass es nicht da ist. In ihm wohnt kein ewiges Leben, sonst würde er sich anders verhalten. Die erste Korintherstelle, hier wird etwas angesprochen, das teilweise in gewissen Kreisen vernachlässigt wird. Es ist ja auch ein bisschen verschieden, die verschiedenen Gemeinschaften und Kreise von Gläubigen. Und es gibt Kreise von Gläubigen, wo das stark betont wird, Sicherheit, ewige Sicherheit. Und dann werden solche Stellen, und was Paulus mit solchen Stellen lehrt, auch andere Stellen, kaum berücksichtigt und beachtet. Und ich denke zu unserem Schaden. Wir sollten nie so sicher sein, dass alle, die da sitzen und immer mitmachen und sogar dabei sind in der Gemeinde und nicken und so, dass sie wirklich geglaubt haben, wirklich gläubig sind und wirklich gerettet sind. Es gibt Leute, die haben in dem Sinn vergeblich geglaubt, dass ihr Glaube hohl ist. Paulus sagt den gleichen Korinthern in Kapitel 12, im zweiten Korintherbrief, nein, Kapitel 13, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Also er stellt das in Frage. Und das ist ein Thema, ein sehr wichtiges Thema, echte und falsche. Es gibt Mitläufer. Auch in den Gemeinden und Gemeinschaften der Bibelgläubigen. Und so ist es wichtig, dass wir immer wieder auch daran erinnern und auch Merkmale, von Merkmalen reden, Merkmale dafür, dass jemand wirklich ein Erretteter ist, ein Kind Gottes ist, ein Geliebter, ein Geheiligter Gottes ist und dass man das an seinem Leben sieht. Und wenn man das nicht an seinem Leben sieht, dann muss man befürchten, dass er vergeblich geglaubt hat. Also dass sein Glaube nur ein hohler, nichtiger, eitler Glaube ist. Ja. Ja.
Und wenn er von Ebene ist, dann kann ich ihn so zusammenreimen, dass er dann plötzlich vollständig nicht mehr.
Ja, ja.
Also das ist der Gedanke hier noch.
Ja, könnte sein, ja. Die Frage ist, ob man es so sehen, also ob es so sein muss. Und das ist ja durchaus nicht zwingend, dass das so gemeint ist. Und auf alle Fälle ist ja der Vers 2, eine ganz deutliche Erinnerung daran, dass wer errettet ist, dass er am Wort festhaltet. Wer errettet ist, hält am Wort fest und er soll das und das muss man auch lehren. Und wir müssen auch lehren, dass wer gläubig geworden ist und das Bekenntnis abgelegt hat, dass er ein Leben des Gehorsams und der Heiligung lebt.
Ja. Die sagen, die Auferstehung wäre nicht echt gewesen, ja. Das wären diejenigen, die vergeblich geglaubt hätten.
Ja.
Ja. Wenn der erste Vorherverse wird einfach der Grundspruch, nur wenn man das feststellt, durch das ja auch nur wenn der Feststand ist, nicht verredet wird, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Ja, Herr Gott, da liegt das für unmittelbar. Man muss aber zusammenschauen, ja. Wenn man weiter argumentiert, welche Leute er da im Auge hat. Und da geht es darum, dass manche Leute wohl gemeint haben, dass Christus nicht auch verstanden ist, sondern dass die Ebene der Wahrheit der Lehre. Und diejenigen haben vergeblich geglaubt, argumentiert, praktisch in dieser Weise,
ja, ja,
mit der Auferstehungshoffnung. Und wenn die nicht aufrechterhalten wird, dann hätten wir.
Dann ist der Glaube nichtig. Ja, und, ja, danke. Ja. Dann wäre der Gegenstand des Glaubens, also wenn der Gegenstand des Glaubens faul ist, dann ist der Glaube nachher auch faul. Und das wäre übrigens auch, das ist auch ein Grund, warum ich so großen Kummer habe, wenn man so hört, wie das Evangelium heute verkündigt wird. Dann glauben Leute einfach daran, wenn ich das glaube, geht es mir besser. Aber die haben nicht an den Sohn Gottes geglaubt, wer er ist, sein Werk. Und dass er für ihre Sünden in den Tod ging und dass sie sonst verloren wären. Und dann haben sie schon irgendwie geglaubt, ja, wenn man Christ ist, dann ist Gott lieb und gut, dann geht es mir gut und so weiter. Und das ist dann oft ein Glaube, der sich dann herausstellt als ein fauler, nichtiger, eitler, vergeblicher Glaube. Ja, nein, da, er war vorher, der Bruder dort hinten mit da. Ja. 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 Ja, und dann kommt Hebräer 10 auch dazu. Ja. Ja. Ich will zwei Möglichkeiten der Erklärung geben. Oder, nein, ich gebe die, die vielleicht am hilfreichsten ist, also die ich selber auch für die hilfreichsten empfinde. Ich weiß übrigens nicht, wie William MacDonald das erklärt. Hast du das mal nachgelesen in seinem Kommentar? Ich weiß es nicht. Also ich erkläre jetzt einmal so, wie ich es auch in meinem Buch erklärt habe. In Kapitel 6, im Vers 1, gibt der Schreiber eine Aufforderung. Deshalb das Wort vom Anfang des Christus lassend. Lasst uns fortfahren zum vollen Wuchs und nicht wiederum einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Das Wort vom Anfang des Christus. Was ist damit gemeint? Nun, wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann sehen wir, dass der Schreiber immer gegenüberstellt die alttestamentliche Offenbarung und nachher das, was Gott in Christus gewirkt hat. Und mit Christus ist Gottes abschließendes Reden und Handeln gekommen. Und von daher müssen wir annehmen, dass mit dem Wort vom Anfang des Christus, dass das ein Hinweis ist auf das Alte Testament. Wo begann Gott von Christus zu reden? Ja, im Alten Testament. Das ist der Anfang vom Reden Gottes über den Christus, die alttestamentliche Heilsoffenbarung. Denn manche denken, hier gehe es um den Anfang, also das Fundament, das bei der Bekehrung gelegt wurde. Aber das passt ganz schlecht zur Art, wie der Apostel in diesem Brief Altes und Neues, Alten Bund, Neuen Bund miteinander vergleicht. Der Anfang, der alte Bund. Und jetzt sollen wir das lassen und fortfahren und endlich zum vollen Wuchs kommen, also zu dem Ziel kommen, das Gott für Israel gesetzt hatte. Das Alte Testament war Vorbereitung auf das Kommen Christi. Und das Ziel wäre, dass sie an Christus, an den Sohn Gottes glauben und erkennen, dass in ihm alles erfüllt ist, was im Alten Testament nur Vorbereitung war. Und nachher wird das im Einzelnen angeführt, was alles zu diesem Wort vom Anfang des Christus gehörte. Lass uns nicht wiederum einen Grund legen, der Grund des Alten Testaments, auf dem das Neue aufbaut. Und zu diesem Grund des Alten Testaments gehört Buße von toten Werken, Standardpredigt aller Propheten im Alten Testament, der Glaube an Gott, die Lehre von den Waschungen, und ich hoffe, in eurer Übersetzung steht hier auch Waschungen und nicht Taufe, Mehrzahl im Griechischen, und zweitens ein anderes Wort als Taufe, hier steht nicht Baptisma, Taufe, sondern Baptismos, und erst noch Mehrzahl, also Waschungen, das sind die rituellen Waschungen, die vorgeschrieben waren im Gesetz. Hände auflegen gehört in den Zusammenhang auch des ganzen Opferdienstes. Totenauferstehung von Jesaja, von Hosea, von Daniel angekündigt. Ewiges Gericht. Das sind also alles Glaubensinhalte des Alten Testaments. Das sind die Dinge, die zum Wort vom Anfang des Christus gehören. Wir wollen fortschreiten. Und das wollen wir tun, Vers 3, wenn Gott es erlaubt. Und er macht hier eine Einschränkung. Es könnte sein, dass das gar nicht mehr geht. Es könnte sein, dass hier Leute sind, die gar nicht mehr vom Alten zum Neuen kommen können. Die das nicht mehr können. Und dann begründet er das. Ja, warum könnte das passieren? Warum könnte das passieren, dass Leute vom alttestamentlichen Grund, vom Fundament, ja, nicht zur Vollendung kommen? Nämlich zu Christus. Und dann sagt er, ja, wir wollen es tun, wenn Gott es erlaubt. Ja, warum ist das unsicher? Ja, es ist unmöglich. Diejenigen, und jetzt nennt er Leute, bei denen es nicht mehr möglich ist, dass sie zur Erkenntnis oder zum Heil in Christus und damit zur Vollendung kommen. Es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren, geschmeckt haben, die himmlische Gabe, teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes, geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und dann trotzdem abgefallen sind. Es ist unmöglich, solche Leute wiederum zur Buße zu erneuern, weil sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen. Nun ist man zunächst einmal versucht zu sagen, ja, erleuchtet, geschmeckt, teilhaftig des Heiligen Geistes, das waren ja Gerettete. Beachten wir, dass hier die ganz entscheidenden Ausdrücke, die verwendet werden für solche, die gerettet sind, hier fehlen. Es steht nicht gerechtfertigt. Es steht auch nicht wiedergeboren. Es steht auch nicht zur Kindschaft gekommen. Es steht nicht da. Sie wurden erleuchtet. Sie wurden also ins Licht gestellt. Ins Licht gestellt. Manch einer ist ins Licht gestellt worden und hat das Licht verworfen. Also das ist einmal sicher nicht schwer zu erklären. Und dann haben sie geschmeckt die himmlische Gabe. Die himmlische Gabe ist hier ziemlich sicher Christus selbst. Vielleicht ist auch gemeint, ganz allgemein, alle himmlischen Segnungen, die Israel bekam. Sie hatten von Gott das Wort Gottes bekommen, die Tora bekommen. Und all das könnte man als die himmlische Gabe bezeichnen. Und vor allem die große himmlische Gabe, sie hatten geschmeckt, Christus. Christus war zu ihnen gekommen. Und dann heißt es, sie waren teilhaftig geworden des Heiligen Geistes. Und dabei hatten sie das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Als der Heilige Geist am Pfingsten in Jerusalem ausgegossen wurde, wirkte der Heilige Geist in diesem Volk. Im Volk Israel. Am Anfang ja nur unter Juden. Wirkte. Und in dem Sinn, weil sie ja auch dabei waren und weil sie zu diesem Volk gehörten, zu dem Christus kam und unter dem Gott am Anfang ausschließlich wirkte, auch nach Pfingsten, hatten sie Teil am Wirken des Heiligen Geistes. Aber steht hier nicht wiedergeboren. Steht nicht da. Und dann haben sie geschmeckt das gute Wort Gottes. Sie hörten dann auch, wie das Alte Testament, das Wort Gottes, in einer Weise erklärt wurde. Ja, das war ja sensationell. Das hatten sie es nie gehört. Zuerst hatten sie es vielleicht vom Herrn selbst gehört, hatten damals schon gestaunt, dann hörten sie es durch die Apostel, geschmeckt das gute Wort Gottes. Und dann hatten sie Wunderwerke erlebt. Vielleicht in der eigenen Familie, im eigenen Dorf. Oder wir wissen nicht, ob nicht sogar am eigenen Leib Wunderwerke erlebt. Aber das heißt noch nicht, gerechtfertigt und wiedergeboren. Und wenn Leute so viele Vorrechte genossen haben, so viel Licht bekommen haben, Gott so deutlich zu ihnen geredet haben, wenn sie dann trotzdem abfallen, ja, dann können sie nicht zur Buße gebracht werden. Denn was tun sie damit? Sie kreuzigen den Sohn Gottes für sich selbst. Das heißt, dass sie die Kreuzigung für sich selbst bestätigen und sagen, es war ganz richtig, dass man diesen Jesus von Nazareth kreuzigte, dahin gehörte er auch. Und das wäre eine Erklärung, die sehr gut in den Zusammenhang hier passt, zu diesem Brief passt und auch zu den nachfolgenden Versen passt, Vers 7, denn das Land, es kommt ein Vergleich, welches denn häufig über dasselbe kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für denjenigen, um deren Willen es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Fluch nahe und sein Ende ist die Verbrennung. Sie werden mit einem Land verglichen, das immer wieder von Regenschauern begossen wurde, aber doch nur Dornen hervorbrachte. Also immer wieder Segnungen, 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 aber nur Dornen. Dann ist das Ende Verbrennung. Wir sind aber in Bezug auf euch, Geliebte, von besseren und mit der Seligkeit verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch also reden. Und dann sagt er im Vers 10, denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, denn wir haben an euch Anzeichen gesehen des Glaubens, des lebendigen Glaubens. Ich wünsche aber sehr, Vers 11, dass ein jeder von euch denselben Fleiß beweise zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende. Also die meisten von denen ist er überzeugt, dass das nicht ihr Ende sein wird, aber da sind einige da, wo er nicht so sicher ist. Und da sagt er, wir hoffen aber, dass ein jeder von euch, da sind einige Leute, die sind so auf der Kippe und fragen sich, ja, sollen wir nicht doch lieber zurückkehren zum Judentum? Und wenn sie das tun, nach all dem, was sie gesehen und erlebt und empfangen haben, dann haben sie den Sohn Gottes für sich selbst gekreuzigt und haben sich damit erwiesen als ein Land, das nur Dornen und Disteln hervorbrachte. Also keine Frucht für Gott. Und damit auch kein Leben aus Gott. Also es ist hier eine Warnung an Leute, die sehr viel Licht empfangen haben, dass sie dieses Licht jetzt nicht verwerfen. Denn sonst gibt es für sie nur dieses Ende. Ah ja. Er hat ein Buch geschrieben, William MacDonald. Er ist ja schon über 80, er reist nicht mehr viel. Er schreibt dafür umso mehr Bücher und es kommen, ja, jedes Jahr kommt was Neues heraus. Und er hat ein Buch geschrieben über Errettung. Ich habe es noch nicht gelesen. Aber da du nicht der Bühne bist, geil. Ja?
Ich habe noch mal eine Frage zu Selbstprüfung des Glaubens.
Selbstprüfung, ja.
Kann ein Prüfen damit zu einem falschen Ergebnis kommen?
Ja, das stimmt, natürlich. Natürlich. Nun, Paulus hat ja, man soll das ja, man kann das und soll das auch nicht jedem und zu jeder Zeit sagen. Aber manchmal ist es nötig. Und bei einigen, die sich entsprechend aufführten und benahmen und an diesen falschen Aposteln folgten, war Paulus einfach in Sorge und wollte ihnen dann sagen, du, Leute, fragt euch mal, ob ihr das Evangelium überhaupt begriffen habt. Dass ihr jetzt alles vergesst, was ich euch lehrte und diesen Leuten danach lauft, nur weil die sich so blendend zu präsentieren versteht, prüft euch einmal, wo ihr steht, Leute. Und natürlich kann das zu einem falschen Ergebnis führen, aber ihr musstet es ihnen ganz einfach einmal sagen, und manchmal muss man das Leuten auch sagen. Du prüf dich einmal, wo du stehst. Vielleicht hast du dich selbst bis heute betrogen, hältst dich für gerettet und bist es gar nicht. Das wäre ja das Tragischste, was dir passieren könnte. Ja, Hebräer 10, ja, das stimmt. Das gehört da irgendwie dazu. Hebräer 10, Verse 24 und 25, da wollen wir beginnen. Lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verschlingen wird. Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel ärgerer Strafe, meint ihr, wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, es geht hier um eine dem Kapitel 6 entsprechende Sache. Also wenn man an Menschen feststellt, sie kommen nicht zu den Zusammenkünften, waren eine Zeit dabei, kommen nicht mehr, dann hat man natürlich ganz große Sorge, wie steht es überhaupt um ihr Heil? Das ist ein ganz besorgniserregendes Anzeichen. Und darum sagt er hier, wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Nun ist hier jegliche Art von Sünde gemeint oder ist er eine ganz bestimmte Sünde gemeint? Setzen wir einmal ein die erste Möglichkeit. Wenn wir willentlich bewusst sündigen. Natürlich gibt es das auch, was in Galater 6 steht, jemand wird von einem Fehltritt übereilt. Und es kann einmal jemand in der Situation, von der Situation einfach überrascht werden und dann irgendwie reagiert er einfach sündig, verkehrt und falsch. Natürlich gibt es das. Aber setzen wir einmal jegliche Sünde ein. Jemand weiß, es ist falsch, Steuern nicht regulär zu deklarieren. Dann füllt er die Steuererklärung aus. Machen wir das in Deutschland auch? Ja, weiß ja nie. Hier macht der Staat mehr als in der Schweiz. Aber gut, dann wisst ihr, was das ist. Steuererklärung ausfüllen. Und da kann ja einer einsetzen, einfach ein bisschen weniger, als er wirklich verdient hat. Das hat er mit Willen getan. Können ja nicht sagen, es sündigt an mir oder meine Hand sündigte, sondern hat mit Willen gesündigt. Also sündigen ist immer eine Sache des Willens. Müssen wir dann folgern, er hat das bewusst gemacht, also gibt es für ihn keine Chance zur Rettung mehr. Denn er fährt dann fort und sagt, dann bleibt kein Schlachtopfer für Sünde mehr übrig. Oder geht es um bestimmte Art von Sünde? Nun, wir haben Anlass hier anzunehmen, dass der Schreiber die Sünde meint, nämlich den Sohn Gottes ablehnen. Darum geht es im ganzen Hebräerbrief. Er versucht nach allen Seiten hin zu zeigen, wer Jesus von Nazareth war. Sohn Gottes, Sohn des Menschen, das vollgültige, vollkommene Opfer, größer als Aaron, größer als Mose, größer als Josua, größer als die Engel. Wenn wir aber mit Willen sündigen, also mit Willen bewusst jetzt, wo wir wissen, was die Wahrheit ist, wir haben die Wahrheit erkannt, wir sind eigentlich überzeugt und überführt, aber wir verharren im Verwerfen des Sohnes Gottes. Ja, dann bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Dann gibt es nur noch eins, ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts. Denn dann haben wir den Sohn Gottes mit Füßen getreten. Und Gott wird sein Volk rächen. Das ist natürlich ein Hebräer geschrieben. Nicht jeder, der aus Israel ist, ist wirklich ein Israelit. Gott wird auch dieses Volk richten und die, die seinen Sohn, obwohl sie mehr wussten als alle anderen, verworfen haben, für ihn gibt es keine andere Erwartung als Gericht. Mit Willen sündigen. Das ist die Sünde des beharrlichen Unglaubens. Der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, von Sünde aber, weil sie nicht an mich glauben. Johannes 16, Vers 8. Ja, das ist eigentlich anders umschrieben, die unvergebbare Sünde oder die Sünde wider den Heiligen Geist. Das Zeugnis des Geistes, die Erleuchtung des Geistes, von sich weisen, im Unglauben verharren, das ist die Sünde, die das endgültige Schicksal des Menschen besiegelt. Kann ich ein bisschen Wasser? So. Ja, Volker. Ja.
Also im Singular.
Ja, ja.
Aber hier steht jetzt dann zum Beispiel, da kein Schlachtopfer für Sünden.
Ja, kein. Ja, ist eine gute Beobachtung. Solche Beobachtungen sollen wir ja machen und uns dann fragen. Ah, hier steht ja Mehrzahl, keine Schlachtopfer für Sünden.
Ja.
Ja?
Ja, im Alten Testament hatten ja die Schlachtopfer die Sünden bedeckt. Wenn ich aber der neue Bund ist ja letztlich. Stelle des Alten getreten. Wenn ich es jetzt erkannt habe, dass Christus eben wirklich für mich gestorben ist, als Jude, dann kann ich ja nicht wieder zum Alten Bund zurückkehren wollen und so tun, als hätte ich es nicht erkannt. Mhm. Dann kann ich ja nicht die Mittel des Alten Bundes anwenden wollen und meine Sünden bedecken, wenn ich ja das eigentliche Opfer ablehne.
Ja. Also es ist einfach die Position, so meinst du, die Position dessen, der sich von Christus abwendet und dann Zuflucht sucht bei diesen alttestamentlichen Opfern. Und er will ja dort immer ein Abwaschen für seine Sünden. Das ist das, was er dort sucht. Aber dann wird hier gesagt, nützt dir alles nichts. Man kann es auch so erklären, also die Sünde, der Unglaube, hat natürlich immer im Gefolge dann Sünden, unzählige Sünden. Und es muss ja beides, also die Sünde muss gerichtet werden und die Sünden müssen uns vergeben werden. Und du hast dann auch keine Sündenvergebung, wenn du Christus verwirfst. Ja, wie lange haben wir noch Zeit? Gut, ja, bitte. Ja, gut. Gut, ja. Gut, schlagen wir diese Stelle auf. Matthäus 12 und Markus 7. Beide behandeln das. Matthäus 12. Verse 31 und 32. Matthäus 12, 31 und 32. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer irgendein Wort reden wird wider den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber wider den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Das ist ja in diesem Zusammenhang von Matthäus 12 eigentlich ganz überraschend. Denn was hatten die Leute gemacht, die hier, an die der Herr sich hier wendet? Was hatten sie eben gemacht? Gegen wen hatten sie geredet? Ja, sie hatten eigentlich gar nichts Schlechtes oder so über den Heiligen Geist gesagt, sondern sie hatten gesagt, du bist vom Teufel geschickt. Du machst das als ein Gesandter des Beelzebub. Vers 24. Die Pharisäer sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Sie sagen also etwas ganz Furchtbares über den Sohn Gottes. Und dann sagt der Herr nicht, wer etwas gegen den Sohn Gottes oder gegen den Menschensohn sagt, dem wird nie vergeben werden, sondern er sagt, wer gegen den Heiligen Geist redet. Warum das? Ich meine, der Grund ist der. Er will Ihnen hier deutlich machen, es gibt Menschen, die reden wider den Sohn Gottes, sagen Dinge über Jesus von Nazareth, Törichtes und Gotteslästerliches, aus ihrem menschlichen Unverstand heraus und aus ihrem bösen, sündigen Herzen heraus. Aber dann gibt es Menschen, an denen hat der Heilige Geist gewirkt. Und der Geist Gottes hat ihnen gezeigt, dass Jesus von Nazareth ist Gottes Sohn. Und wenn Sie dann immer noch sagen, der ist vom Teufel geschickt, dann haben Sie gegen das Wirken des Heiligen Geistes gesündigt. Und das war offensichtlich bei diesen Menschen hier der Fall. Die waren wirklich ins Licht gestellt worden. Mit Christus war natürlich auch der Geist Gottes da. In ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig. Und als er redet und wirkte, hat auch der Heilige Geist Zeugnis gegeben den Menschen, die hörten und zuschauten, das ist Gottes Sohn. Und dann sagten die, trotz dieser Erleuchtung, der ist zum Teufel gesendet. Und darum sagt der Herr, wer gegen den Heiligen wird nie vergeben. Und wer also den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat, hat gegen den Heiligen Geist gesündigt. Gegen die Erleuchtung, die der Heilige Geist gegeben hatte. Ja, Römer 7, Vers 14, ja.
Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleißig und ich bin Sünde verkauft. Da redet der Paulus von sich, wenn ich das nicht sehe. Das, was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde.
Ja.
Die Zusammenhänge.
Ja, also worum es hier geht. Im Römerbrief. Man hat ja den Eindruck, dass mit Römer 6 eigentlich die Frage der Macht der Sünde und des Überwindens der Sünde beantwortet sei. Und dann kommt Römer 7. Also nach Römer 6, wenn man das gelesen hat, denkt man, jetzt hat ja Paulus die Sache behandelt und uns gezeigt, warum wir nicht sündigen können und nicht sündigen brauchen und auch nicht sündigen wollen. Und dann Römer 7, Dort redet er plötzlich davon, ja, ich will zwar nicht, aber ich sündige immer wieder. Und ich merke, dass da etwas ist, das mich immer wieder wegzieht und herabzieht. Nun, es ist eine Sache, Römer 6, eine Wahrheit gelehrt zu bekommen und einmal kapiert zu haben, und eine andere Sache, dass diese Wahrheit in unserem Leben lebendige Wirklichkeit wird. Und so geht hier Paulus, er beschreibt hier seinen eigenen Kampf, durch welches Ringen er ging, um auch das zu lernen, dass es bei ihm praktische Erfahrung wurde, dass die Sünde ihn nicht mehr beherrschen musste. Aber er liebte, und das zeigt, dass er ein Wiedergeborener, dass er hier von sich redet als einem Wiedergeborenen. Er hatte Wohlgefallen an Gesetz Gottes. Er liebte Gottes Willen. Er wollte Gottes Willen tun. Aber immer wieder hat es ihn in die Sünde gezogen. Und daran ist er schier verzweifelt. Und da müssen wir einfach durch, um da zu lernen, dass wir auch hier nur im Vertrauen auf Christus lernen, über die Sünde Sieg zu haben. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich schleppe hier seine alte Natur mit mir herum. Ich elender Mensch, wer befreit mich davon, dass ich endlich davon freikomme? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Hier kommt so wieder das Aufatmen. Ja, ich weiß nicht, ob damit irgendwie die Frage, oder hast du etwas anderes? Ja. Ja. Aha, ja. Ach so, wegen der Sünde, ja. Eben, er hat doch immer wieder gesündigt, aber aber es war sicher nicht die Sünde, von der es dann heißt, da bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, ja.
Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums.
Ja.
Wie ist das zu verstehen? Von dem Anschlussfrau an Johannes 15. Jede Rede an mir, die nicht im Buch bringt, die nimmt er weg.
Ja.
Und weiter unten, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen, wie die Rede und verdorben. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer zu verbrennen. Also ich hier schon denen,
Mhm. Gut, ja, also Kolosser 1. Wenn ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Ich komme wieder darauf zurück, dass die Bibel fordert vom Erretteten Glauben und Gehorsam. Paulus redet von Glaubensgehorsam. Nun ist das nicht eine Bedingung der Errettung, sondern das ist ein Teil der Errettung und auch ein Ausweis der Errettung. Dass ich im Glauben bleibe, fest bleibe und nicht abbewegt werde von der Hoffnung des Evangeliums. Und ich hoffe, dass es niemandem von uns in den Sinn kommt, irgendjemandem zu sagen, wenn du einfach an Jesus einmal geglaubt hast, dann kommt es nachher nicht darauf an, was du nachher ferner glaubst. Sondern wir sind doch alle davon überzeugt, wer aus Gnade gerettet ist, der muss sich dann auch vom Wort der Gnade ernähren und die Zusammenkünfte besuchen und in der Heiligung fortschreiten und unterwiesen werden und gelehrt werden. Und das lehren wir doch auch. Aber daraus ziehen wir nicht die Schlussfolgerung, dass wir dadurch gerettet werden, sondern wir sind gerettet und wir tun das. Und wenn ich jemanden sehe, der einfach mal dabei ist und sich auch entschieden hat und nachher sein eigenes Leben lebt, dann muss ich ihm sagen, du, an dir sehe ich nicht, dass du im Glauben gegründet bist und bleibst und ausharrst. Und darum habe ich für dich auch keine Verheißungen. Verstehst du? Also das ist nicht eine Bedingung der Errettung, aber es ist ein Teil der Errettung des Erretteten. Und man erkennt den Erretteten daran, dass er genau so lebt.
Also man kann sagen, wenn jemand diese Eigenschaft behält,
dann ist das ein Beleg.
Ja, dann ist es ein Beleg, dass er gerettet ist. Wer ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden. Eben ausharren bis ans Ende. Die Frage ist die, wie wird denn der Glaube erhalten? Denn der Glaube muss uns erhalten bleiben. Es wird kein Ungläubiger in den Himmel kommen, sondern nur Gläubige. Und so muss der Glaube uns erhalten bleiben. Und das sind die Mittel, die Gott gegeben hat, das Wort Gottes, die Zusammenkünfte, gegenseitige Ermunterung, Ermahnung und dann das Werk des Heiligen Geistes in uns, der hohe priesterliche Dienst des Herrn für uns. Und all das sind die Mittel, die Gott verwendet, um uns den Glauben zu erhalten. Und darum dürfen wir gewiss sein, wir werden im Glauben verharren. Wir werden im Glauben ausharren. Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist der hohe priesterliche Dienst des Herrn. Und er sorgt dafür und er verwendet all diese Mittel, dass unser Glaube nicht aufhört. Aber darauf müssen wir schon achten, auch bei den Geschwistern. Und darum nicht gleichgültig werden und denken, er hat sich ja entschieden. Es kann nichts mehr passieren. Das ist einfach zu kurz gedacht. Nun, wie in der ersten oder zweiten Stunde ich gesagt, ich bin davon überzeugt, die Errettung ist sicher. Ich bin sicher, ich werde dort am Ziel ankommen. Aber weil ich eben sicher bin, gehe ich auch den Weg. Und habe auch Mut, den Weg zu gehen. Aber den Weg gehe ich. Achso, Johannes 15 war ja noch. Johannes 15, ich bin der Weinstock. Nein, ich bin der wahre Weinstock. Warum der wahre Weinstock? Johannes 6. Dort geht es auch um das wahrhaftige Brot und ein anderes Brot. Nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot. Das Manna im Alten Testament, ja, das war auch Brot, aber das wahrhaftige Brot ist Christus. Dann gab es also einen anderen Weinstock und hier den wahren Weinstock. Welches ist der andere Weinstock? Ja, Israel. Israel ist der Weinstock im Alten Testament. Und jetzt sagt Christus, ich bin der wahre Weinstock. Also es kommt darauf an, es genügt nicht zu Israel zu gehören, man muss zu Christus gehören. Also das ist mal die entscheidende Sache. Und jede Rebe an mir, die Frucht bringt, die nimmt er weg. Jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibt in einem Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt oder wer in mir wohnt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann, wenn jemand nicht in mir bleibt oder wohnt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Ja, gibt es denn das auch, dass man irgendwie zu Christus gehört und doch nicht ihm gehört? Gibt es so etwas? Kann man irgendwie an Christus hangen und doch nicht Leben aus ihm haben? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Nun, ich denke, dass wir hier wiederum einen solchen Text haben, der auch geeignet ist und der auch gegeben ist und er hat davon geredet, weil es eben auch in der Christenheit dann solche geben würde, die das christliche Bekenntnis haben, aber kein Leben aus Gott haben. Und die erkennt man daran, die bringen keine Frucht. Die hängen zwar irgendwie dran, aber die bringen keine Frucht. Die haben kein Leben aus Gott. Und darum keine Frucht, nichts da. Und die werden eben hinausgeworfen. Und das hinausgeworfen werden, das ist ja der Ausdruck, der immer verwendet wird in den Gleichnissen auch für die Falschen. Die Falschen werden hinausgeworfen in äußere Finsternis. Also der Hochzeitsgast ohne hochzeitliches Gewand war auch dabei, aber hatte nicht das Gewand. Und so gehören viele dazu, aber haben nicht das Gewand. Also haben nicht Christi Gerechtigkeit. Werden hinausgeworfen. Sie bringen keine Frucht und das ist der Beweis dafür, sie haben gar kein Leben. Ja, in mir wohnt, ist wieder das gleiche Verb, wie in 1. Johannes 3. Menein, ja, wieder Menein. Wer nicht in mir wohnt, wer nicht in mir ist.
Also ist dasselbe Fall,
Ja, genau der gleiche Fall. Das gleiche Verb, der gleiche Fall. Ja.
Also die letzte Frage dann, ja?
Gut, letzte Frage.
Ich habe eine Frage zur Erwähnung. Und zwar von 433.
Ja.
Zum Beispiel, du hast ja von der ersten Rede von dem EU.
Ja. Ja, Hiob 33. Wo er zu ihm redet, ja. Nein, also jeder ist sicher nicht erwählt. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht Gedanken zu machen, sondern Erwählung ist Auswahl. Ekloge, Auswahl, heraus, aus. Steht also im Vers 29, siehe, das alles tut Gott zwei, dreimal mit dem Manne oder mit einem Jeglichen, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet werde vom Licht der Lebendigen. Gott redet zu allen Menschen, das ist eindeutig so, durch die Schöpfung, das sagt ja Paulus in Römer 1 und durch das Gewissen, Römer 2. Und durch die Geschichte und durch die Lebensführungen, also Gott redet zu allen Menschen. Und hier wird wiederum deutlich, dass auch solche erleuchtet sind, die dann nicht errettet sind, um den Menschen zu erleuchten, also stellt Menschen auch ins Licht. Erleuchtung heißt deshalb auch noch nicht errettet oder gerechtfertigt sein. Ja, das Heil gepredigt wird in der Weise.
Aha.
Ja. Ja.
Und dann kann er es ablehnen, indem er sich verstockt, wie heute ist der Tag des Heils, verstocken eure Herzen nicht.
Ja, ja.
Oder er kann es annehmen.
Ja, gut. Also das ist ein bisschen präziser noch gefragt. Jetzt verstehe ich dich erst richtig. Also nicht nur, ob Gott zu allen Menschen redet in der Weise, sondern ob er jedem so persönlich das Heil anbietet. Nun, die Beobachtung, die Beobachtungen, die wir machen, die reichen ein Stück weit. Aber ich glaube nicht, dass wir genügend wissen, um das sagen zu können. Dass Gott also in der Weise jedem Menschen das Heil nahebringt. Und wir haben Anlass, aufgrund von folgender Beobachtung, das zu bezweifeln. Gott redet einmal allgemein zu allen Menschen durch die Schöpfung und durch das Gewissen und durch die Geschichte. Aber Gott hat sein Heil geoffenbart, sein Heilsgedanken durch Christus und durch das Evangelium. Das Evangelium hören nicht alle. Ist einfach so. Und das gibt natürlich wieder zu allerlei Gedanken Anlass. Der Gedanke, den wir daraus ziehen sollen, ist einfach der, darum müssen wir uns bemühen, allen Menschen das Evangelium zu predigen. Das ist ja der Gedanke, der uns dabei kommen muss. Aber offensichtlich, ja, gerne, ja.
Zum Beispiel Apostelgeschichte 24, 25, als dem Felix und Drusilla aus dieser Stelle ein deutliches Heil angeboten wird.
Ja.
Da aber Paulus redete von der Gerechtigkeit und von der Keuschheit und von dem zukünftigen Gericht erschrak Felix und antwortete, gehe hin auf diesmal, wenn ich gelegene Zeit habe, will ich dich herrufen lassen. Er hoffte aber daneben, dass ihm von Paulus sollte Geld gegeben werden, dass er ihm losgehe, darum er ihm auch oft bochen ließ und bestraft sich mit ihm.
Ja.
Hier ist eigentlich deutlich, das, was der Heilige Geist tut, aufgrund von Sünde und Gericht,
ja.
Sünde doch des Heiligen.
Ja, eben ihm hier. Aber die Frage war ja, ob das bei allen geschieht.
Ja, aber man kann es.
Ja, ja, aber das ist ja die zweite Frage. Das ist ja nicht Parallelstelle. Das ist die zweite Frage. Wir sind immer noch bei der ersten. Also wir müssen das einmal so offensichtlich hinnehmen, das Evangelium wird nicht allen gepredigt. Das ist einfach eine Tatsache. Und so ist nicht allen in gleicher Weise die gleiche Chance gegeben. Ist einfach so. Ob ich das gerecht finde oder nicht, es ist so. Jetzt gibt es natürlich da auch Hinweise, dass Gott im Gericht nicht alle Menschen gleich behandelt. Lukas 12. Die, die mehr gewusst haben und es abgelehnt haben, die werden eine größere Strafe bekommen als die, die den Willen des Herrn nicht wussten und doch taten, was der Schläge wert war. Und jetzt hier sehen wir, das hier ist ein Fall für die zweite Frage. Kann man, wenn einem das Heil gepredigt wird und wenn man überführt ist, es ablehnen? Ja, offenkundig. Offenkundig. Hier tut es einer. Wir haben Lukas 7 zitiert. Die Pharisäer haben in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes ungültig gemacht. Und das war ja auch der Punkt von Hebräer 6 und Hebräer 10. Menschen wurden erleuchtet und haben es abgelehnt. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist möglich. Also das tun Menschen.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja. Na, vorhin hieß es die letzte. Ja, ja, ist gut.
Also noch so 15 Minuten für die Gemeindevorstellung.
Gut, ja. Nein, nein, das ist nicht zu wenig. Das ist ganz gut so. Das ist auch ein gutes, irgendwie ausgewogenes Gewicht. Gleichgewicht. Oh, danke. Ja, das ist gut. Ja, also ich will einmal auf etwas hinweisen. Ich weiß nicht genau mehr, wie die Formulierung war. Aber irgendwie, ich werde von Abend der Gemeinde berichten, über funktionierende Gemeinden, so ähnlich hieß das. Nun, so rosig ist es auch nicht. Also vielleicht kann ich euch einiges sagen, wie ihr aus unseren Mängeln und Fehlern lernen könnt. Also ich erzähle euch ganz kurz, wie die Gemeinde entstand und verschiedene Erfahrungen, die wir gemacht haben. Es begann im Sommer 78. Meine Frau und ich, wir waren auf der Bibelschule und haben nachher geheiratet und dann war ein Ehepaar in Arbon, die waren durch mich zum Glauben gekommen und die haben uns gebeten, nach Arbon zu kommen und die hatten irgendwie so Gedanken, könnte man hier nicht irgendetwas anfangen. Da gingen wir zuerst in eine Brüdergemeinde in der Stadt St. Gallen, aber dachten dann, wir sollten hier eigentlich am Ort etwas anfangen. Und einmal haben wir das gemacht, an einem Sonntag, und von da an kam nachher niemand mehr, waren nur noch meine Frau und ich. Ja, wirklich, es war so. Und wir sind dann ein halbes Jahr, sind meine Frau und ich allein gewesen. Ab und zu war so ein Besucher da. Und dann kamen einige dazu, sodass wir 3-4 Familien waren. Und es ging ziemlich langsam am Anfang, wir waren so 2-3 Jahre, waren wir so 12-14 Leute. Und wir haben fleißig und heftig evangelisiert, also all das gemacht, was man so nach den guten Ratschlägen von Fred Colvin und anderen nicht tun soll. Wir haben also auf der Straße gepredigt und die Leute nur abgeschreckt. Nun, der Herr ist ja auch gnädig und treu und er sieht auch die Herzen. Und dann lernte ich Fred Colvin kennen, ich war einmal in Österreich, er war ganz neu da. Und dann habe ich jemand gefragt, du könntest doch nicht mal zu uns kommen und einmal darüber reden, also wie ihr das oder wie du das so machst. Damals war nur, ich glaube, nur eine Gemeinde, die in St. Johann. Das muss ungefähr 80, 81 gewesen sein. Oder 82 vielleicht. Und er hat dann gesprochen anhand dieses Kinderbuches, ein Bilderbuch, Nico und das Murmeltier. Ja, er sagte, als wir so zur Gemeinde gingen, er sagte, I tell you, you're in for a shock. Sagt er. Euch steht ein Schock bevor. So, warum denn? Und wir waren also schon einigermaßen erstaunt, als er da mit Nick und dem Murmeltier kam. Aber das hat uns sehr geholfen. Er hat auch so erzählt, so vom Gemeinde, also wie die Gemeinde dann dadurch Leute zum Glauben kamen und Wachstum da war, dann merkten wir, wir müssen das einfach anders machen. Und ziemlich bald danach war Richard Haverkamp in Österreich und hat da Vorträge gehabt, Gemeindegründung in einem katholischen Land, Belgien, und er hat mit Hauskreisen gearbeitet. Und wir haben dann versucht, auf diese Weise irgendwie Leute kennenzulernen und so für Hauskreise zu gewinnen, Fußballspiele gemacht, und da sind ein, zwei Leute hängen geblieben. Zwei, die jetzt noch in der Gemeinde sind, sind damals durch Fußballspielen hängen geblieben, kamen nicht durchs Fußballspielen zum Glauben, aber da lernten wir sie kennen und konnten sie dann in ein Bibelstudium, so einen Hauskreis mitnehmen. Und da kam einer, zwei so zum Glauben und dann begannen wir sofort die Angehörigen. Das hatten wir eben damals von Fred gesehen. Die kennen ja lauter Leute und das müsst ihr rausnützen. Und bei dem zu Hause, die haben dann eingeladen. Und da sind wirklich, innerhalb relativ kurzer Zeit, hat sich die Gemeinde verdoppelt. Dann waren wir 25, 30 und 50, ein Jahr später. Also ziemlich schnell gegangen. Es waren dann einige Hauskreise immer, die laufen, die nebeneinander liefen. Und da kamen auch einige Leute von außen zur Gemeinde, also die nicht durch die Evangelisation zum Glauben kamen, aber erstaunlicherweise sind die im Laufe der Jahre alle gegangen. Also irgendwie, und wir haben das auch nicht angestrebt. Wir haben das nicht angestrebt, dass Leute aus anderen Gemeinden zu uns kommen. Da waren wir eher nicht so dafür. Wir wollten, sonst ist ja auch, haben wir eigentlich gar keine Rechtfertigung, eine Gemeinde anzufangen. Wir wollten, dass die Gemeinde durch Bekehrungen wächst. Und das ist dann auch in dieser Zeit geschehen. Wir haben damals auch Schulungen gemacht für die Neubekehrten. Es waren immer so zwei, drei Kurse, die gleichzeitig liefen, diese Training im Christentum. Wisst ihr, wie sie denen sagen in Salzburg? Kurz. Die verwenden die so viel, die müssen natürlich immer abkürzen, können nicht immer sagen Training im Christentum, null und so. Die sagen Tick, Tick 1, Tick 2. Nein, es sind gute Kurse, wirklich, sehr gut. Wir haben die also mit Gewinn eingesetzt, benutzt. Und dann haben wir auch erlebt, wie ja gewisse Aufbrüche erlebt, also abgesehen von Bekehrten, dass eine Gruppe von Leuten, die war so in einem Städtchen etwa eine halbe Stunde, Autostunde von uns weg, und die hatten dann irgendwie Mut, dort selbstständig anzufangen. Die waren immer zu uns gekommen, haben dann dort selbstständig angefangen, und das ist gut gestartet, gescheitert. Es war Wiel. Vorher hatten wir schon einen Versuch. Es waren zwei Familien, die kamen aus Vorarlberg. Das ist nicht so weit von Arbon. Also die fuhren vielleicht 30, 40 Minuten mit dem Auto. Und die wollten einfach dort am Ort anfangen. Und wir haben ihnen gesagt, du geht doch besser in eine Gemeinde, die da schon besteht, in der Nähe von euch, oder bleibt noch eine Weile. Aber die wollten unbedingt, und das ist klar, man kann ja niemanden zwingen oder halten. Die begannen dann, und das ist ziemlich bald auch gescheitert, und das hat sich verbröselt vollständig. Und dann versuchten wir eine Zeit lang in Konstanz. Da war so eine Gruppe von drei, vier Gläubigen mit einem Hauskreis da zu beginnen und zu helfen. Und da ist eine Familie aus unserer Gemeinde, hat sich dann voll da eingesetzt, sich da in diese Arbeit hineinbegeben und da geholfen. Aber daraus wurde das auch nichts. Also wir haben drei versuchte Gemeindegründungen, die gescheitert sind. Das ist Tatsache. Und daraus lernt man natürlich auch, woran ist es gescheitert? Also bei der ersten, die Leute, die da aus dem Vorarlberg kamen, scheiterte es daran, das haben wir ihnen auch gesagt, es ist zu früh. Aber die wollten einfach unbedingt gut, und das kam dann auch so. Dort in Konstanz scheiterte es daran, dass sie waren zu wenige. Sie waren einfach zu wenige. Sie waren immer so 6, 7 Leute. Und das geht für einen Hauskreis, aber das geht in den wenigsten Fällen für Gemeinde. Also bei uns war es eine Ausnahme, dass meine Frau und ich zu zweit ein halbes Jahr ausharrten und nachher waren wir 3 Familien, 6, 7 Leute, 2 Jahre. Und es ist gewachsen. Das ist aber Ausnahme. Und darum würde ich das nicht so schnell jemandem wieder raten. Aber wenn jemand den Glauben hat, wir hatten die Überzeugung und irgendwie der Herr sieht auch den Glauben und handelt nach unserem Glauben. Aber dort in Konstanz scheiterte die Sache daran, sie waren zu wenige. Und meistens geht es den Leuten so, es ist dann für die Kinder so nichts Rechtes, dann ist eine Familie vielleicht mit Kindern und dann ist keine Kinderstunde, keine Sonntagsschule, die haben dann niemanden, es fehlt den Kindern die Gleichaltrigen, das sind echte Probleme. Und so ist das einfach eingegangen, man hörte dann einfach auf, dort in Konstanz. Und in Wiel, der Fehler, den wir dort machten, war der, dass wir, obwohl wir einen guten Start hatten, und wir waren ziemlich bald 30 Leute dort, 25, 30 Leute, ein guter Start, sah alles sehr gut aus. Und dann gab es Schwierigkeiten, Probleme, Spannungen, wurde auch von außen hineingetragen. Die ganze Sache, also unser Fehler ist der, wir haben zu früh die Geschwister sich selbst dort überlassen. Und zu wenig begleitet, geholfen, betreut. Obwohl, am Anfang haben wir das so auch ausgemacht, also wir kommen immer wieder, vielleicht einmal im Monat, aber das machten wir auch eine Zeit, aber das war schon zu wenig. Und dann hatten wir ein unrealistisches Verständnis von Unabhängigkeit von Gemeinden. Ich bin dafür, örtlich unabhängige Gemeinden. Aber wenn eine Gemeinde nicht reif ist, dann braucht sie einfach Unterstützung und manchmal auch von der Gemeinde, aus der die neue Gemeinde entsteht, manchmal auch Einspruch. Und wir hätten da mindestens einmal sagen müssen, halt jetzt müssen wir einfach ein bisschen Kurs korrigieren. Und das haben wir nicht gemacht. Und so lernt man eben auch aus Fehlern. Man lernt aus Fehlern und ich hoffe, dass das euch, ich weiß nicht, was ihr so gerade tut in den verschiedenen Gemeinden, aber vielleicht kann das euch da eine Hilfe sein in eurer Situation. Und dann, was wir in Arbon hatten, wir hatten während 2 Jahren interne Spannungen. Also wir begannen, wann war das? 78 begannen wir. Und wir hatten eigentlich 10 Jahre oder noch länger, hatten wir untereinander eine vollständig problemlose Gemeinschaft. Ich meine jetzt problemlos in der Bruderliebe. Nicht, dass wir manchmal so zusammenkrachten, aber wir liebten uns. Und wenn man sich liebt, dann kann man sich auch einmal die Meinung sagen, dass es nur so kracht, aber man liebt sich trotzdem. Und nachher geht man auch hin und sagt, du, es tut mir leid, also ich habe da wirklich übertrieben. Und dann ist gut, vergessen. Und so hatten wir ein so schönes Einvernehmen miteinander und es war auch nicht Rivalität da oder dass irgendjemand versuchte, die anderen irgendwie zu gängeln. Und irgendwie hatten wir alle auch eine Schau dafür, dass möglichst bald und früh Verantwortung übernommen wird, Aufgaben übernommen werden. Und so war das immer ziemlich breit auch verteilt, die Verantwortung für die Gemeinde, auch die Dienste. Und das hat sehr gut funktioniert, wo dieses Grundvertrauen und einfach dieser Zusammenhalt da war. Und dann, als die Gemeinde wuchs, und dann kamen auch Leute von außen, dann wurde dieses Vertrauen auf verschiedene Art und Weise, es wurde langsam angeschlagen, untergraben. Und es ist dann tatsächlich so gekommen, etwas, was wir nie für möglich gehalten hätten, dass mit einem Mal ein Geist des Misstrauens mitten in der Gemeinde saß. Man kam hinein und man saß da und man musste sich wie mit einem emotionalen Panzer umgeben. Weil man immer Angst hatte, jetzt wird man belauert und was man auch sagt, wird einem ausgelegt. Es war entsetzlich. Es war furchtbar. Also es war wie zum Greifen, jetzt sitzt der Teufel da und nicht der Herr in der Mitte. Nun, es dauerte lange, bis wir merkten, ja, woran liegt das? Was ist denn da los? Wo kommt das her? Und ein Bruder und ich, die wir eigentlich so die Hauptverantwortung von Anfang an trugen und 2 Jahre. Und in diesen 2 Jahren haben wir uns auf uns konzentriert. Und wir wurden einfach problemorientiert, anstatt dass wir Christus orientiert und auf den Auftrag orientiert waren. Und dann hatten wir zum ersten Mal 2 Jahre hintereinander keine einzige Bekehrung und keine einzige Taufe. Und als wir das eben merkten, da stellten wir fest, also jetzt ist wirklich schlimm. Und wir mussten da schon irgendetwas tun, haben das vielleicht auch nicht sehr geschickt gemacht. Man macht das ja auch nicht immer so gut und geschickt. Aber es führte dann doch zu einer Klärung in der Weise, es sind dann ein paar, 1, 2, 3, 4 Geschwister gingen. 2, also eine oder fast 2, kann man sagen, sind wieder zurückgekehrt. Aber es dauerte dann eine ganze Weile, bis wieder so das alte problemlose Vertrauen da war. Das ist inzwischen wieder da. Also dieser Geist des Misstrauens, der verflog dann. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Denn man bringt das durch kein Diskutieren weg, wenn das mal drin ist. Denn alles, was man mit Reden und Diskutieren versucht, macht es nur schlimmer. Denn dann denkt der andere, jetzt will er sich nur herausreden, jetzt will er recht haben. Also unmöglich. Und dann muss der Herr eingreifen. Und der Herr hat wirklich in der Weise eingegriffen, dass das dann wirklich ging. Also das ist wirklich vorbei. Aber wir wurden durch diese Konzentration so auf uns und auf unsere Probleme, wurden wir so blockiert, dass dadurch das Evangelistische zum Stillstand kam. Und einige Geschwister haben seither nicht mehr den gleichen evangelistischen Antrieb, den sie vorher hatten. Sie machen zwar keine Probleme und es ist guter Umgang, alles da, aber das ist nicht mehr zurückgekehrt. Nun, ein Fehler, den wir machen, und das ist der Fehler, aus dem wir lernen können, ist, wir haben die Frage der Gemeindeleitung, der Ältestenschaft, vernachlässigt. Weil es so gut ging, ohne eine definierte, klar definierte und strukturierte Führung, ja, haben wir das einfach weiter so behalten. Es waren immer alle Brüder dabei, wir haben ausgetauscht, miteinander gebetet und wir hatten ein immer ein schönes Einvernehmen. Und so haben wir nie Älteste benannt und eingesetzt. Und wir merkten, das ist Sünde. Wir haben da einfach etwas vernachlässigt, das der Herr befiehlt. Und haben dann dieses Thema aufgegriffen und begannen dann, wir haben das sicher 10 Wochen oder länger gemacht, dieses Thema von der Bibel her studiert, gelehrt, Führung im Haus Gottes, Führung im Volk Gottes, Älteste, ihre Aufgaben, ihr Charakter und so weiter. Und dann war natürlich die Frage, wie setzen wir jetzt Älteste ein? Es sind keine Apostel da. Und dann haben wir einmal jemanden gebeten, der mit unserer Gemeinde, also kannte unsere Gemeinde nicht, kannte auch niemanden persönlich. Ich hatte nur von ihm gehört. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob er einmal zu uns kommen könnte, einmal ein Wochenende über das Thema Älteste zu reden. Und das hat er dann gemacht. Das war Martin Fedor, einige kennen ihn vielleicht. Und das hatte eigentlich Folgendes bewirkt, dass dann eigentlich alle, restlos alle in der Gemeinde haben dann wirklich ganz klar gesehen, Notwendigkeit von Ältesten müssen da sein. Und dann war es auch ziemlich einfach, dass wir dann Älteste einsetzen konnten, und zwar, wir haben uns dann auf auf 2. Korinther 3 berufen. Dort, wo Paulus die Korinther daran erinnert, dass die Gemeinde ja durch Paulus entstanden war. Und allein diese Tatsache, dass die Gemeinde durch ihn entstanden war, war ja Beleg genug, auch wenn sie nicht glauben mochten, dass er ein Apostel ist, dass er bei ihnen eigentlich ein Führer war, eine geistliche Autorität. Und so haben wir das so begründet, also die Brüder, durch die die Gemeinde entstanden ist, die gearbeitet haben und durch deren Arbeiten die Gemeinde wuchs und entstand, sind dadurch von Gott schon bestätigt. Als die geistlichen Autoritäten und Führer. Und das waren also 2, ein anderer Bruder und ich. Und wir wurden dann als Älteste dann auch benannt und offiziell eingesetzt. Und das hat ganz erheblich auch zur Festigung und für eine gewisse Zeit zu einer Belebung der Gemeinde beigetragen. Und etwas, was für mich persönlich ganz wirklich bewegend war. In einem Jahr habe ich erlebt, wie 4 Menschen sich bekehrten. Nein, im Jahr, das ist für mich viel. Ich bin nicht so jemand, der sehr viel, also ich habe schon mit Leuten zu tun, immer mit dem einen oder anderen. Laufen aber, dass so viele sich bekennen in einem Jahr, das war irgendwie wie vom Herrn, einfach eine Bestätigung, ein Zeichen. Ich bin da. 2, die sind dann ausgewandert, wohnen nicht mehr in der, also ausgewandert das nach Übersee. Und ein anderes Ehepaar, die kommen ab und zu so besuchsweise, aber sind etwas weiter weggezogen, gehen in eine andere Gemeinde. Also es hatten wir ein gewisses Aufleben, aber dann haben wir wieder einen Fehler gemacht, als Älteste, wir haben dann zu wenig, also wir haben noch einen dritten, da kam noch ein dritter dazu, waren dann 3 Älteste, wir haben dann doch zu wenig das gemacht, was eigentlich Älteste tun müssen, nicht nur dafür sorgen, dass irgendwie Stabilität und Ruhe ist und irgendwie Ordnung und Frieden. Das ist eine wichtige Aufgabe, aber nicht die einzige. Wir haben zu wenig dann die mehr positiven Aufgaben der Ältesten, nämlich anleiten, schulen, fördern, Das haben wir vernachlässigt. Und jetzt sind wir daran, an dieser Sache zu arbeiten und haben darum einen Lehrgang jetzt angefangen, so einen Studienkurs in 12 Lektionen von Alexander Strauch über Ältestenschaft. 2 Lektionen haben wir gemacht, gestern Abend war Lektion 2. Und das ist etwas, das uns jetzt zurzeit sehr ermutigt und wo ich doch Hoffnungen habe, dass es auch vorwärts gehen wird. Wir haben auch wieder einen Hauskreis, der wieder geführt wird. Und irgendwie, wir streben es jetzt an, dass das irgendwie wieder mehr wird. Ja, das ist unsere Situation.